Sie hören einen Podcast der Sendung Thüringen liest. Herzlich willkommen zu Thüringen liest im April und Ihnen allen ein schönes Osterfest. Thüringer Autoren haben zurzeit wenig Möglichkeiten, ihre Bücher vorzustellen, Lesungen oder Buchdiskussionen zu veranstalten. Deshalb erhalten sie bei Thüringen liest die Möglichkeit, ihre Werke in Auszügen vorzutragen. Die Beiträge sind im Archiv der Sendung Bücherbar bzw. des Friedrich-Bödecker-Kreises entnommen. Als erste liest heute Iris Fleischhauer. Jonathan und die Regenzwerge heißt die Geschichte.
Jonathan und die Regenzwerge. Es war Samstag. Ein normaler Samstagabend. Jonathan schob seinen Stuhl ans Fenster und blickte hinaus. Es regnete nun schon den ganzen Tag. Dicke, graue Regenwolken hingen über der Stadt und ließen nicht die kleinste Lücke für einen einzigen winzigen Sonnenstrahl. Unten im Hof hatten sich große Pfützen gebildet. Der Gulli konnte das viele Wasser nicht mehr aufnehmen und es blubberte wie eine kleine Quelle auf die Straße zurück. Bald würde der ganze Hof einem See gleichen. Jonathan fand dieses Wetter schrecklich. Wenn man aus dem Haus ging, wurde man nass, blieb man in der Wohnung, langweilte man sich. Wer brauchte schon so viel Wasser? Er stützte das Gesicht in die Hände und sah zu, wie die Regentropfen erst auf ein Blatt der Buche fielen, sich dort an einer Stelle sammelten und dann, wenn das Blatt die vielen Tropfen nicht mehr fassen konnte, als großer Tropfen auf das Fensterbrett platschte. Dort kam er mit solcher Wucht auf, dass viele kleine Tröpfchen davonstoben. Wasser, wie unnötig, dachte er, als er angewidert das Fenster schloss. Aber was war das? Das war kein Regentropfen, der das Blatt verließ. Das war ein winzig kleines Wesen mit einer Zipfelmütze und kleinen roten Stiefeln, das beim Absprung die Hände nach oben warf und im nächsten Augenblick mit angehockten Beinen vor Jonathan auf dem Fensterbrett landete. Ihm stockte der Atem. Er rieb sich die Augen, aber das Zwerglein war noch immer da. Es hüpfte übermütig durch das Wasser vor Jonathans Fenster und lachte dabei vergnügt vor sich hin. Jonathan, der vor Verwunderung zwei Schritte vom Fenster weggegangen war, trat nun wieder näher heran und besah sich das Zwerglein genauer. Es war nicht größer als ein kleiner Finger, trug einen himmelblauen Regenmantel und dunkelblaue Hosen. Die Kapuze, die es übergezogen hatte, verengte sich über dem Hinterkopf zu einem kleinen Zipfel, der bei jedem Sprung in die Höhe schnellte. Die roten Stiefelchen glänzten vor lauter Nässe und hüpften immer wieder munter von einer Pfütze in die nächste. Jetzt fiel das Zwerglein beim Springen in einen gleichmäßigen Rhythmus und sang ein Lied dazu. Wie schön ist es heute, es regnet gar fein, so quietschvergnügt sollte jeder Tag sein. Ich dreh mich im Kreise, wiege mich hin und her, so überaus glücklich war ich lange nicht mehr. Ich möchte immer tanzen, will lachen und fröhlich sein, den Rhythmus des Regens spüren, niemals mehr traurig sein. Ohne dass es Jonathan bewusst war, öffnete er das Fenster und sprach das Zwerglein an. Hallo, wer bist du? Der Kleine hielt im Springen inne und wandte sich Jonathan zu. Hallo zurück, ich bin Nils, der kleine Regenzwerg, und du musst Jonathan sein. Dieser erschrak, als er seinen Namen hörte. Woher kennst du mich? Komm, spiel mit mir, forderte Nils Jonathan auf. Und er warf ihm eine Regenjacke zu, sowie dunkelgrüne Gummistiefelchen. Noch ehe Jonathan sich über die Größe der Kleidungsstücke wundern konnte, hatte er das kleine Mäntelchen übergezogen, die Füße in die winzigen Stiefel gesteckt und die Kapuze über den dunklen Locken zugezogen. Er war nun nicht größer als der Regenzwerg. »Du siehst prima aus«, hörte er Nils rufen. Und dann stand Jonathan auch schon selbst auf dem Fensterbrett und blickte in den verregneten Hof. Aber nein, es war kein einsamer Hinterhof mehr, in den er hinunterblickte. Regenzwerge hatten sich bei den Händen gefasst und tanzten über die Wiesen, vorbei an den tropfenden Wäscheleinen, über den Sandkasten und die alte Bank, auf der mit krakeliger Kinderhandschrift geschrieben stand, »Du bist doof«. Jetzt kletterten sie die Rutsche hinauf, um dann mit einem lauten Hui auf der anderen Seite hinabzusausen. Nun komm schon! Nils reichte Jonathan die Hand und gemeinsam hielten sie sich an einem großen Regentropfen fest, der gerade vorbeikam. Unten angekommen wurden sie von den anderen Regenzwergen freudig begrüßt. Reiht euch ein, wir wollen heute lustig sein, sangen sie im Chor und griffen nach Jonathans Händen. Singend und lachend tanzten sie nun um die alte Kastanie herum, balancierten über Oma Berthas Kräuterbeet, kletterten auf die alten Mülltonnen, sprangen auf den verwaisten Fahrradständer und von diesem hinunter auf die Wiese. Dann nahmen sie in Zweierreihen Aufstellung und machten eine Polonaise durch den Hof. Durch die Reihen tap, tap, tipp, 1, 2, 3 im Polkaschritt. Tap, tap, tipp, tap, tap, tipp, 1, 2, 3 im Polkaschritt, echote es. Wieder und wieder galoppierten Jonathan und Nils durch die zwei Reihen Zwerge und stellten sich dann vorne wieder an. Das machte Spaß, das machte wirklich Spaß. Die Zipfelmützen wippten, das Wasser spritzte und die Zwerge strahlten. Jonathan bemerkte den Regen nicht mehr. Er stimmte in das allgemeine Gelächter ein. Da hörte er die Stimme seiner Freunde. 1, 2, 3 im Sauseschritt, Jonathan, komm mit! Und schon hatten ihn seine Freunde untergehakt und weiter ging das Abenteuer durch den dämmerigen Hof, durch das große Tor, hinaus auf die Straße und aufpassen, hörte er noch die Stimme von Nils, der Jonathans Hand noch fester umschloss, als sie auf den Gully zuliefen. Dann ging es abwärts. Jonathan spürte, wie er jeglichen Halt unter seinen Füßen verloren hatte. Er fiel und fiel. Während er nichts als den Fahrtwind spürte, wurde es dunkel um ihn herum. Stockdunkel. Nichts war zu hören, als das sich rasch entfernende Echo.
Als nächster liest Hansi von Märchenborn, Der Bauer und der Hase. Hansi von Märchenborn ist Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft. Er hat Physik studiert, in verschiedene Musikbands gegründet und belebt und ist seit 1997 Märchenerzähler.
Der Bauer und der Hase. Es war einmal ein Hase, der lebte im Dschungel und es ging ihm richtig gut. Er aß saftige Gräser, reife Früchte und hatte alles, was sein Herz begehrte. Eines Tages aber entdeckte er den Garten vom Bauern Lee. Der war direkt am Rande des Dschungels und als es dämmerig wurde, sprang er über den Zaun und ging hin zum Beet des Gartens. Dort hatte der Bauer Lee 10 Süßkartoffeln gepflanzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sagte der Hase. Süßkartoffeln riechen gut, Süßkartoffeln schmecken gut und Süßkartoffeln machen satt. Raps, 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 hatte er eine Süßkartoffel aufgefressen. Sagte er, Süßkartoffeln riechen gut, Süßkartoffeln schmecken gut und Süßkartoffeln machen satt. Raps, 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 hatte er die nächste Süßkartoffel aufgegessen. Jetzt war er satt und sprang zurück in den Dschungel. Am nächsten Morgen kam der Bauer Lee mit seiner Gießkanne und wollte seine Süßkartoffeln gießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Dieb war in meinem Garten, da fehlen ja 2 Süßkartoffeln. Na warte, dich werde ich überlisten. Und am Abend versteckte er sich hinterm Johannisbeerbusch. Kaum war es dämmerig geworden, kam der Hase aus dem Dschungel, sprang über den Zaun hin zum Süßkartoffelbeet. Süßkartoffeln riechen gut, Süßkartoffeln schmecken gut und Süßkartoffeln machen satt. Raps, 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 hatte er eine Süßkartoffel aufgegessen. Da sprang der Bauer hervor und schnappte den Hasen an den Löffeln. Aber der Hase war nicht dumm. Der stellte sich einfach tot und atmete nicht mehr. Ha, hat's dich schon erledigt, was? Ach, ich nehm dich trotzdem mit nach Hause und zeig dich meiner Frau. Und so nahm er den Hase mit nach Hause, legte ihn zu Hause vor die Tür und ging dann ins Haus, um seine Frau zu holen. Diese Gelegenheit ließ sich aber der Hase nicht entgehen und sofort war er wieder quick lebendig und sprang zurück in den Dschungel. Als der Bauer mit seiner Frau kam, war der Hase verschwunden. Ei, 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 das gibt's doch nicht, der war überhaupt nicht tot. muss ich mich wieder verstecken. Und am Abend versteckte er sich wieder hinter dem Johannisbeerbusch. Aber an diesem Abend kam der Hase nicht. Auch am nächsten Abend kam der Hase nicht. Aber am übernächsten hatte er solchen Appetit auf Süßkartoffeln, dass er jede Warnung in den Wind schlug, über den Zaun sprang, hin zum Süßkartoffelbeet und raps, 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 raps die nächste Süßkartoffel auffraß. Süßkartoffeln riechen gut, Süßkartoffeln schmecken gut und Süßkartoffeln machen satt. Da sprang der Bauer hervor und schnappte den Hasen an den Löffeln und sagte, diesmal entkommst du mir nicht. Er hatte einen Jutesack mitgebracht und steckte den Hasen hinein. Dann band er den Sack zu und ging mit dem Hasen nach Hause. Zu Hause, angekommen am Hof, nahm er den Hasen aus dem Sack, stülpte ein Mehlsieb über den Hasen und legte zur Sicherheit einen Feldstein obendrauf. Dann erst ging er ins Haus und holte seine Frau. »Frau«, sagte er, »schau, ich hab den Kartoffeldieb gefangen.« »Ha, das trifft sich gut«, sagte seine Frau. »Morgen kommt Besuch, da haben wir gleich einen schönen Sonntagsbraten.« Jetzt war guter Rat teuer. Was sollte der Hase tun? Er schaute sich erst mal um. Da sah er in der Ecke ein altes, morsches Fass stehen. Und er rief, »Hallo«, »ist da wer?« »Ja, ich bin hier, ein Karpfen. Ich hab dasselbe Problem wie du. Auch ich soll morgen ein Sonntagsbraten werden.« »Aber dir geht's besser als mir.« »Warum denn?« »Weil dein Fass ganz morsch ist. Du müsstest mal all deinen Mut und deine Kraft zusammennehmen und mit voller Wucht gegen die Fasswand schwimmen. Dann springt dein Fass entzwei und du kannst flüchten.« »Und was ist mit dir?« »Ach, das lass nur meine Sorge sein«, sagte der Hase. Und obwohl man noch nie so von mutigen Karpfen gehört hat, nahm der Karpfen all seinen Mut und seine Kraft zusammen und schwamm mit voller Wucht gegen die Fasswand. Das Fass sprang in zwei, das Wasser ergoss sich über den Hof und der Karpfen schwamm davon. »Hey, Bauer«, rief der Hase, »dein Karpfen flüchtet gerade.« Da kam der Bauer gesprungen, wollte den Karpfen nehmen, aber der war so glitschig, dass er ihm aus der Hand glitt. »Wie dumm bist du denn«, sagte der Hase zum Bauer. »Weißt du nicht, wie man einen Karpfen fängt? Dazu nimmt man ein Mehlsieb.« »Ah, stimmt ja«, sagte der Bauer, nahm den Stein vom Mehlsieb, nahm das Mehlsieb und rannte dem Karpfen hinterher. Aber inzwischen war der Hof so aufgeweicht, dass der Bauer ausglitt und der Karpfen schwamm schon längst im nächsten Bach. »Na, ist mir zwar der Karpfen entkommen, hab ich ja wenigstens noch den Hasen.« Aber dann sah er das Sieb in seiner Hand und dachte, »Ei, ei, ei, das gibt's doch nicht, wenn das meine Frau erfährt.« Und an diesem Abend traute er sich nicht mehr nach Hause und ging in die Wirtschaft des Orts, trank dort einen Reiswein, trank dort einen zweiten Reiswein. Da öffnete sich die Tür und ein fremder Musiker kam herein mit einem seltsamen Instrument in der Hand. Das bestand nur aus einer einzigen Saite und die war an einem Ende an einem Stück Büffelhorn befestigt. »Hey, Musikant, wo kommst du her und was hast du für ein seltsames Instrument?« »Ach«, sagte der Musikant, »es ist eine Danbao, ich komme aus dem Norden des Landes.« »Und, kann man auf der Danbao auch spielen?« Sie spielt nur mit Reiswein.« »Ah, gib dem Musiker einen Reiswein.« »Ah, auf einem Bein kann sie auch nicht spielen.« »Dann gebt ihn einen zweiten Reiswein.« Und dann nahm der Musiker das Instrument in die Hand und begann zu spielen.
Thank you. Als nächstes liest Dorothee Eva Herrmann Der Gesang der Elfen. Die Illustratorin, Malerin und Autorin hat sich bei den Märchen und Sagen auf die Elfen, Engel und Drachen konzentriert. Sie wohnt in ihrer Wahlheimat Jena und arbeitet dort im Atelier der Fee.
Der Gesang der Elfen. Das letzte Eichenblatt segelte langsam durch die Luft. Eine leise Melodie erklang und verstummte, als das Blatt schließlich auf einer Elfennase landete. Uah! Die kleine Elfe Dissonantia, von allen Dissi genannt, rieb sich verschlafen die Augen.
Dissi, komm schnell raus!
Summte es da vor dem Baum, in dem die Elfe wohnte. Dissonantia kletterte hinaus und sah die Libelle Klee aufgeregt auf- und abflattern. Sieh nur, rief diese und wies auf den Wald. Dissi riss erschrocken die Augen auf. Der Elfenwald, tausende Jahre alt, war kaum wiederzuerkennen. Kahl ragten die riesigen Bäume in den Himmel, und viele waren gar umgestürzt.
»Dreimal verknoteter Elfenflügel«, rief Dissonantia, »was ist denn geschehen?« »Das war der schreckliche Sturm letzte Nacht«, antwortete Klee. »Komm schnell mit zum Elfendorf.«
Dissi sprang auf den Rücken der Libelle, die sie flugs zum See trug. Das Volk des Elfenwaldes hatte sich bereits unter der Königsweide versammelt, all die Elfen, Gnome, Kobolde und Trolle. Ungeduldig murmelten alle durcheinander, bis die Elfenkönigin Sinfonia erschien.
»Diesen Sturm«, sprach sie, »kann uns nur Stakatos gesandt haben, der Zauberer der Stille. Ihr wisst, seit jeher störte ihn unser Musizieren. Doch der Wald ist nicht nur unser Zuhause, er ist auch unser Konzertsaal. Die Baumstümpfe sind unsere Trommeln, die Gräser unsere Flöten, die Blätter unser Klangteppich, die Wassertropfen des Bächleins unsere Noten. Doch nun ist all das fort.«
»Verflixter Waldknöterich«, schimpften die Kobolde, und die Trolle fielen ein. »Was für eine oberstinkende Gemeinheit, warziger Ochsenfroschschleim!«
»Ich verstehe euren Zorn«, sagte Sinfonia, »aber wir müssen unsere Heimat verlassen und in einen anderen Wald ziehen. Hier gibt es nur die Stille und damit den Tod für uns.« Da ertönte leise, ganz leise aus den Tiefen des Sees ein dumpfes Murmeln. Sinfonia begann zu summen und andere taten es ihr gleich. Die Elfenkönigin schwebte herab und ritt auf ihrem Einhorn voran. Die Kobolde trommelten auf Nussschalen und die Trolle klopften mit Baumstämmen den Takt des davonziehenden Waldvolkes. Dissonantia lauschte mit gespitzten Ohren den traurigen, aber wundervollen Melodien, doch sie selbst schwieg, denn Dissi konnte nicht singen. Ihre Stimme war tief und brüchig. Die kleine Elfe wunderte sich, warum sie aus ihrem Wald fortzogen, und sprach zu Klee:
»Wir sollten uns lieber diesen Stakatos einmal vorknöpfen.«
Klee nickte.
»Halt!« rief Dissonantia. »Wir müssen zu Stakatos.«
Die Elfenkönigin sah sie erschrocken an und sprach:
»Das können wir nicht, Dissi.«
»Wieso nicht?« fragte Dissonantia weiter, »denn kleine Feen geben nicht so schnell auf, genau wie kleine Kinder.« Sinfonia antwortete: »Elfen kämpfen gegen niemanden. Vergiss nicht, wir sind viel zu klein. Und jetzt komm weiter.« Doch in der Nacht konnte Dissonantia nicht einschlafen.
Sie spürte, dass ihre Idee gut war. Sie spürte es mit jeder Faser ihres kleinen Elfenleibes. Deshalb erhob sie sich. Sie schmierte sich mit Schlamm ein und behängte sich mit Moos, Blättern und Farnen. Dann weckte sie die Libelle.
»Ah«, rief Claire erschrocken, »ein Troll!«
»Psst, ich bin's doch nur«, beschwichtigte sie ihre Freundin, »als Troll verkleidet. Komm, wir suchen Stakatos.«
Und bevor noch ein Elfenauge aufging, waren die beiden schon durch den halben Wald gebraust.
»Wo kann dieser Stakatos nur wohnen? Ah, ich hab's«, riefte sie und streckte ihren Zeigefinger Richtung Eisgebirge aus.
Und tatsächlich, im letzten der 13 Gletscher sahen sie ein Loch. Klee stürzte sich mutig in den frostigen Gang hinein.
»Brrr«, machte Dizzy, »das ist ja so kalt wie in einem Vanilleeisbecher.«
Klee nickte.
»Riecht leider nicht ganz so gut.«
Dissonantia und Klee purzelten auf den Marmorboden einer Schlosshalle. Dunkel war es, kalt und feucht und vor allem still. Kein Blätterrauschen, kein Wasserplätschern, keine Musik. Ein kleiner Mann in einem tiefschwarzen Umhang trat aus einer Tür heraus.
»Was wollt ihr hier?«, herrschte er die ungebetenen Besucher an.
»Wir wollen euch dienen, Herr«, sprach Dissonantia und verneigte sich.
»Dienen? Na, ich bräuchte einen Sänger. Der einzige Gesang, den ich ertragen kann, ist Trollgesang. Los, sing mir ein Lied.«
Dizzy räusperte sich und stimmte das wildeste Lied an, das sie kannte. Es war ein Rauf- und Sauflied, das die Elfen nur ein einziges Mal gesungen hatten, bei einem Theaterstück als Trolle verkleidet.
Onkel, Funke, Rackel, Fackel, Sieb, Schrödger, Knolle, Troll, machen Becher nochmal voll, Rabietke, Rabunde, zu spätere Stunde, fröstne zarte Elfe, der Troll.
Als sie geendet hatte, nickte Stakatos und sprach, »Ihr werdet mir dienen. Und jeden Abend zum Einschlafen wirst du mir ein Lied vorsingen, Troll.« Und so geschah es. Dissonantia und Klee putzten eifrig alle 103 leeren Zimmer, bereiteten Stakatos täglich eine schleimige, kalte Graupensuppe und Dizzy sang ihm ein Schlaflied.
»Weißt du, Klee«, sagte Dizzy eines Abends, »so schlimm ist Stakatos eigentlich gar nicht und beim Singen fühle ich mich richtig gut. Findest du nicht, dass ich die Noten jetzt immer besser treffe?«
Klee nickte.
»Vielleicht kommt das daher, weil du dich hier nicht schämen musst.«
Und eines Abends erklang Dissonantias Stimme klar und wundervoll. Stakatos erhob sich von seinem Lager und sagte scharf,
»Was für ein fürchterlich schöner Gesang! Man könnte meinen, du seist eine Elfe!«
Dissonantia schwieg. Stakatos blickte ihr in die Augen und da begriff er plötzlich. Drohend bewegte sich der Zauberer auf die kleine Elfe zu. Dissonantia nahm allen Mut zusammen und begann zu singen. Es war die Elfenhymne.
Unterm Vollmond an großen Seen tanzen Sterne über'n Himmel als bald. Drei Träume weit, tief im singenden Wald, tanzt die frohe Schar der
Und zu Dissonantias großem Erstaunen blieb der Zauberer stehen und ließ gar den Kopf hängen. Ungläubig entdeckte die Elfe, dass sich Stakatos schmale Lippen bewegten. Tatsächlich, er sang mit. Schließlich fragte Dissonantia, »Ihr seid...«
Stakatos nickte. Auch ich gehörte einst zum Elfenvolk. Doch ich konnte nicht, begann er, doch dann schnürte es ihm die Kehle zu. Dizzy hatte längst begriffen. Ihr konntet nicht singen, sagte sie. Deshalb fühltet ihr euch bei den Elfen nicht zu Hause, und aus Rache habt ihr den Elfenwald zerstört. Stakatos nickte und vergrub das Gesicht in den Händen.
Es tut mir so leid, murmelte er.
Kommt, sagte Dizzy lächelnd, packt eure Sachen. Wir haben einiges in Ordnung zu bringen.
Ja, antwortete der Zauberer, ich muss den Elfenwald wieder heil zaubern.
Gewiss, rief die kleine Elfe, ich meinte aber vor allem, dass die Elfen zwei weitere Sänger bei sich aufnehmen sollten. Und nachdem der Elfenzauberer seine 7 Sachen geschnappt hatte, zogen er, die tapfere Dissonantia und die Libelle Klee singend davon. Ob sie wohl den Wald wieder heil zaubern konnten und ob alle Elfen zurückkehrten?
Der Prinz und das Feuer heißt die Geschichte, die nun Heike Neumann vorliest. Heike Neumann stammt aus Zellamelis und ist Bibliothekarin, Leiterin der Kreisbibliothek in Zellamelis.
Ich lese aus Das Prinzenbuch, herausgekommen 2018, einige märchenhafte Geschichten. Der Prinz und das Feuer. Du bist aber heiß, beschwerte sich der Prinz. Wenn ich dir zu nahe komme, verbrenne ich. Dann halte Abstand, sagte das Feuer, das Funken stoben. Die Nacht kam und der Prinz fror. Jetzt bist du so kalt wie der Mond da oben, stellte der Prinz fest. Rück halt ein bisschen näher. Und ich verbrenne mich nicht? Ein bisschen Abstand täte schon noch gut, wallte das Feuer auf. Gegen Morgen war nur noch ein Aschehaufen übrig. Und wer wärmt mich jetzt? Fragte der Prinz den Wind. Wenn du willst, versuche ich, das Feuer wieder zu beleben. Ach, bitte, bat der Prinz. Der Wind fuhr in die Asche und pustete. Na los, feuerte der Prinz den Wind an. Der Wind legte sich ins Zeug. Du bist so schwach, stellte der Prinz fest, viel zu schwach. Der Wind ließ sich das nicht zweimal sagen und wuchs sich zum Sturm aus. Der Prinz presste sich an die Erde, dass ihm vor Anstrengung ganz warm wurde. Der Prinz und seine Freundin. Warum muss es gerade die sein, fragte der König den Prinzen. Hat nichts und schön ist sie auch nicht. Der Prinz schwieg. Nun, beharrte der König. Meine Freundin hat viele Freundinnen, sagte der Prinz. Und wozu soll das gut sein, fragte der König. Ihre Freundinnen sind auch meine Freundinnen, sagte der Prinz und lächelte. Der Prinz und das Kaninchen. Du zitterst ja, sagte der Prinz. Hast du etwa Angst vor mir? Hast du einen Knüppel, einen Stein, eine Schlinge? Was du von mir denkst, sagte der Prinz. Aber der Fuchs, begann das Kaninchen, und der Jäger. Ich bestimme, was in meinem Reich geschieht, beteuerte der Prinz. Wenn ich sage, es geschieht dir nichts, geschieht dir auch nichts. Das Kaninchen setzte sich beruhigt auf den Hügel und ließ sich von der Abendsonne den Pelz wärmen. Das Leben ist so schön, schrie das Kaninchen und schloss vor Wohlbehagen die Augen. Der Prinz und die Libelle. Ich beobachte dich schon die ganze Zeit, staunte der Prinz. Zuerst bist du am Grashalm hochgekrochen, ein langes, hässliches Etwas. Das war meine Larve, sagte die Libelle und ruckelte sich, wie man ruckelt, wenn man in sehr enger Kleidung steckt. Dann hast du von innen gegen den Panzer gedrückt und heraus kam dein Kopf. Mit jedem Ruck juckelte dein Körper etwas weiter heraus. Auf deinem Rücken war noch so etwas wie ein Rucksack oder ein Fallschirm. Meine zusammengefalteten Flügel. Aber zuerst musste ich die Beine bewegen, mich drehen, den Kopf nach oben schieben und mich mit den Beinen am Halm festhalten. Sonst wäre ich ins Wasser zurückgestürzt. Und nun? Fragte der Prinz. Was willst du jetzt anfangen? Fliegen und einen Partner suchen, schwärmte die Libelle. Und sonst? Fragte der Prinz. So ein wunderbares Ding wie du? Die Libelle lupfte die zwei Paar Flügel und umkreiste den Prinzen. Kannst du fliegen? Kann ich nicht. Das dachte ich mir, sagte die Libelle. Der Prinz und die Verantwortung. Ich bin für dich zuständig, sagte die Verantwortung zum Prinzen. Ich bin diejenige, die alle deine Unternehmungen im Vorhinein durchcheckt. So, fragte der Prinz, hast du auch daran gedacht, dass ich ein Taschentuch mitnehmen muss? Habe ich, sagte die Verantwortung. Und den Schlüssel für das Schloss? Auch das. Obwohl immer jemand da sein wird, der dir öffnet. Immer? Und meinen Zettel für die Rede und meinen Hut gegen Wind und den Schirm gegen Regen? Alles bedacht, sagte die Verantwortung. Außerdem bleibe ich immer in deiner Nähe. So wie jetzt? Fragte der Prinz. Immer, sagte die Verantwortung. Bist du schön? Fragte der Prinz die Verantwortung. Ich denke schon, sagte die Verantwortung und ließ ihr Bild neben ihm im Spiegel aufblitzen. Schön, sagte der Prinz, sehr, sehr schön. Sollten wir nicht? Ich bin die Verantwortung, sagte die Verantwortung, auch in dieser Sache. Schade, sagte der Prinz, sehr, sehr schade und seufzte bei so viel Verantwortung. Der Prinz und die Bienen. Was wollt ihr hier? Wandte sich der Prinz an den Bienenschwarm, der wie eine dunkle Wolke am Kastanienbaum waberte. Wir suchen eine große Blumenwiese als Futterplatz und eine Baumhöhle, antwortete eine der Bienen, die an der Außengrenze des Schwarms entlang lief. Ihr wollt in einer Baumhöhle hausen? Wo ist denn eure Königin? Habt ihr überhaupt eine Königin? Die Biene guckte sich um. Sie hatten ihre Königin verloren. Wo war sie nur? Schließlich fanden die Bienen ihre Königin abgestürzt und kraftlos im Gras liegen. Das ist eure Königin? Ist sie nicht ein wenig zu alt? Unsere große Königin, riefen die Bienen im Chor. Schnell halfen sie ihrer Königin auf und rückten ihr das purpurne Käppchen zurecht. Majestät, begann der Prinz, ich werde dafür sorgen, dass ihr morgen mit eurem Gefolge in meinen Schlossgarten einziehen könnt. Wenn mein Volk einverstanden ist? Volk? Ihr lasst euer Volk entscheiden? Alle Bienen sind meine Kinder. Jede meiner Bienen ist ein kluger Ratgeber. Ich, schon gut, schon gut. Also dann morgen früh beim Glockenschlag, 7 Uhr am Tor. Ich werde für euch einen goldenen Bienenkorb flechten lassen, mit einer goldenen Kammer darin und einem königlichen Bett, weich und flauschig. Der Prinz dachte an Honig, an viel Honig, seine Morgenspeise. Am nächsten Tag, beim Glockenschlag 7 Uhr, stand der Prinz mit dem Wunderwerk von einem Bienenkorb vor dem Schloss und wartete. Und wartete. Und wartete. Der Prinz und der Eiskristall. Wer bist du denn? Fragte der Prinz. Er sah ungläubig auf seinen Zeigefinger, auf dem sich ein Eiskristall niedergelassen hatte. Das Gebilde funkelte und sah wunderschön aus. Ich bin ein Eiskristall, sagte der Eiskristall stolz. Von uns gibt es viele da oben in der Wolke, so viele wie Sterne am nächtlichen Himmel. Alle sind wir einmalig und schön. Schön. Und wozu bist du Nutze? Fragte der Prinz. Freude und Erstaunen sind dir nicht genug? Ich kann nicht ewig Freude verspüren und erstaunt sein. Da hast du recht. Das wäre mir auch zu langweilig. Ich spüre Wärme. Ich werde mich verwandeln. Jetzt? Bist du etwa dieser nasse Fleck Wasser? Wasser ist wichtig, oder? Aber so ein Nasenloch voll ist nicht gerade. Wir Eiskristalle können uns auch auf der Erde zu einem großen Ganzen vereinigen und verwandeln. Ach, zu einem See oder einem Meer. Jetzt übertreibst du aber. Ganz und gar nicht. Jetzt bin ich nur eine kleine Pfütze. Aber vielleicht gehöre ich einmal zu einem großen Meer.
Das war Thüringen liest für den Monat April. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und hoffe, dass wir uns im Monat Mai wiederhören.